Während sie sich mit Kuno ein paar Schritte den Krankenhausflur entlang von Erika entfernte, spürte Magda, wie sie ruhiger wurde. Allein schon seine Nähe gab ihr Zuversicht.
»Was hast du herausgefunden, Kuno? Wer hat das getan?«
Der Kommissar seufzte.
»Du hast es von Frau Hausner gehört. Es waren viele Zeugen ganz in der Nähe, die mal einen großen Mann sahen, mal einen kleinen, einen dicken, einen dünnen. Jemand meinte gar, es wäre eine Frau gewesen. Anders ausgedrückt, in dem Gedränge hat niemand eine zuverlässige Beobachtung gemacht. Und niemand war nüchtern.«
Kuno sah sie fragend an.
»Wie schwer sind Ihre Verletzungen?«
»Ich weiß nur, dass Fräulein Kaufmann erschreckend viel Blut verloren hat.«
Magdas schwarzes Ballkleid, eigens für diese Nacht erstanden, war damit durchtränkt. In diesem Moment öffnete sich die Tür zum Operationssaal. Professor Bier, ein Herr von Anfang 50 mit dichtem Schnauzbart, trat so heraus, wie er hineingegangen war, im Frack. Müde rieb er sich die Augen. Seiner angespannten Miene war der Kampf um Doris Leben abzulesen.
»Professor«, setzte Magda an.
Bier hob abwehrend die Hand.
»Jemand wird Ihnen alles erklären«,
knurrte er unwirsch und eilte an ihr und Kuno vorbei.
Erika Hausner verstellte dem Arzt mit der Unverfrorenheit den Weg, mit der sie das früher schon bei Magda getan hatte.
»Berliner Morgenzeitung. Professor, konnten Sie das Leben der jungen Frau retten?«
Der Chirurg blieb stehen. Seine Miene hellte sich auf.
»Gnädige Frau, so spät noch bei der Arbeit? Das soll belohnt werden.«
Er holte tief Luft.
»Schreiben Sie, Professor Dr. August Bier gelang es in einer mehrstündigen Operation an der Charité, das Leben der argentinischen Tänzerin Conchita zu retten. Eines hoffnungsvollen Geschöpfs, dessen Tanz er selbst im Admiralspalast bewundernd zugesehen hatte. Fräulein Conchita wird einer langen Bettruhe bedürfen, bis sie wieder bei Kräften sein wird.«
Er deutete eine Verbeugung an.
»Gute Nacht.«
Damit ließ er die Reporterin, Magda und Kuno stehen. Erika fing sich schnell.
»Ich muss los. In einer Dreiviertelstunde ist Andruck.«
Sie war schon fast am Ende des Flurs, als sie rief:
»Heute kommt Doris auf Seite 1!«
Das Blatt wurde in aller Früh von Zeitungsjungen in der ganzen Stadt verteilt. Verließen die Ballbesucher in ein paar Stunden den Admiralspalast, würden sie lesen können, was ihnen im Gewühl tausender Feiernder entgangen war. Erika würde eine große Geschichte und damit ihren ersten Kampf in dem jungen Jahr gewonnen haben. Magda und Kuno blieben auf dem leeren Flur zurück. Erneut wurde die Tür zum OP geöffnet. Ein Bett wurde von einer Diakonisse herausgefahren. Unter dem Laken lag Doris, das Gesicht schneeweiß, in tiefer Bewusstlosigkeit.
»Sind Sie die Angehörigen?« fragte die Schwester.
Magda nickte.
»Wie schwer sind Ihre Verletzungen?«
»Beten Sie für die junge Frau.«
Nebeneinander liefen Magda und Kuno durch die langen, ruhigen Gänge der Charité, in ihre schweren Gedanken versunken.
»Unser erstes gemeinsames Silvester hatten wir uns anders vorgestellt, nicht wahr?« sagte er.
Magda strich ihm sanft mit den Fingerspitzen über die Wange, auf der sich ein frühmorgendlicher Bartansatz gebildet hatte.
»Du hast mich beim Tanzen etwas gefragt. Ich war nicht dazu gekommen, dir zu antworten.«
»Was wird aus uns beiden? Meinst du das?«
»Ja, Herr Kommissar.
Offensichtlich hast du trotz allem nicht den Faden verloren.«
Sie lächelte ihn an.
Er hatte auch gesagt, »Ich habe mich in dich verliebt.«
»Gerade bei den komplizierten Fragen passiert mir das nie.«
Sein Blick war so sanft, dass sie ihn auf seine stachelige Wange küsste. »Dies ist zwar nicht der richtige Ort dafür, aber du hast dir deine Antwort redlich verdient.«
Sie grinste frech.
»Ich möchte, dass wir beide uns den Rest dieses«,
sie sah zur Uhr,
»erst 2¼ Stunden jungen Jahres schenken, Kuno. Es soll uns beiden gehören. In einem Jahr um diese Zeit fragen wir uns erneut, wie es mit uns weitergehen soll. Was hältst du davon?«
»Das ist eine sehr ernste Frage, Frau Fuchs.
Gestatten Sie, dass ich Sie in die Arme schließe, bevor ich antworte?«
»Wenn das Ihrer Entscheidungsfindung dient?«
»Mit dem größten Vergnügen, Herr Mehring.«
Magda schloss die Augen und spürte ganz deutlich, dass dieser Mann nicht mehr aus ihrem Leben wegzudenken war. Draußen überfiel sie das pralle Leben der silvesterfeiernden Metropole. Schließlich war man hier in Mitte, wo die ersten Feiernden die großen Bälle verließen. Weintrunkene Frauen, deren Kleidung und Frisur nach dem langen Abend in Unordnung geraten waren, und bierselige Männer in derangierten Fracks und Smokings sangen die Schlager aus den Festsälen mehr schlecht als recht und vor allem laut weiter. Dazu wurde mit Papiertrompeten und Rasseln, die einen schwirrenden Ton erzeugten, Krach gemacht. Ein Chaos, das so gar nicht zu der nachdenklichen Stimmung passte, in der Magda und Kuno gerade waren. Die Stadtbahnstation Friedrichstraße war voller Menschen. Um im Gedränge nicht von ihm getrennt zu werden, hielt sie Kunos Hand.
»Das vor uns liegende Jahr«, begann Kuno gegen den Lärm. »Was wird das mit uns anstellen? Wird es uns verändern?«
Würde diese Unwägbarkeit den entscheidenden Unterschied zwischen Verliebtheit und Liebe ausmachen? Sich gegenseitig zu erkunden, war das nicht das Reizvolle an diesem Abenteuer, das ein Leben lang dauern sollte? Dachte sie und fasste seine Hand fester. Bislang hatten sie noch nicht darüber gesprochen, wie dieser Abend enden sollte. Dass er eigentlich gar nicht enden sollte. Wäre dies Hildesheim, würde sie wohl darüber nachdenken, wann der richtige Zeitpunkt war, ihn mit nach Hause zu nehmen. Nicht, um mit ihm zu schlafen, dafür war es zu früh, aber um das Erlebte mit sanfter Zärtlichkeit ausklingen zu lassen. Wobei ihr einfiel, dass sie ihre Wohnung in Hildesheim ausgeräumt und verlassen hatte. Hier in Berlin, in der Pension Bleibtreu, hatten Männer generell keinen Zutritt. Sie war jetzt eine Frau von 31 Jahren, Kuno ein Jahr älter, doch der sogenannte Kuppelparagraf bestrafte jeden Hotelbetreiber oder Wohnungsbesitzer, der einem unverheirateten Paar eine gemeinsame Nacht gewährte. Sie blickte zu ihm auf. Kuno war einen halben Kopf größer.
»Ich habe dich noch nie gefragt, wo du wohnst.«
Das war eine elegante Möglichkeit, um das Thema in dieser Phase ihres Kennenlernens schicklich anzudeuten. Sie hatten nun die Station Savini-Platz erreicht. Hier war die Stadt bereits ruhiger, nur aus den wenigen kleinen Nachtclubs und Bars drang Musik und der Gesang glücklich das neue Jahr feiernder. Von der Bahn aus überquerte Magda gewöhnlich den von Bäumen umstandenen Platz nach Norden, um dann ein kurzes Stück die Kantstraße entlang zu gehen und anschließend in die Bleibtreustraße einzubiegen. Nun dirigierte Kuno sie sanft in die Karmastraße, die von der anderen Seite des Platzes abzweigte. Er blieb vor dem kleinen, jetzt allerdings geschlossenen Restaurant Gute Stube stehen. Hier hatten sie beide im letzten Herbst bei einem Glas Wein die Festnahme einer Kinderhändlerin gefeiert. Kuno deutete auf die mehrstöckige Fassade des mit Stuck verzierten Gründerzeitbaus.
»Dritter Stock«, sagte er und setzte hinzu.
»Vorderhaus«,
weil das einen erheblichen Unterschied in der Wohnqualität ausmachte. Sie hörte den leicht übermütigen, triumphierenden Unterton in seiner Stimme.
»Und was ist dort im dritten Stock Vorderhaus?«,
fragte sie mit einem Kribbeln im Bauch, das sie schon lange nicht mehr gespürt hatte.
»Das erfährst du in ein paar Stunden. Dann bekomme ich von der Vermieterin meine Wohnungsschlüssel.«
Kuno zog sie sanft an sich.
»Oder ist 10 Uhr zu früh für dich?«
»Jetzt wäre mir lieber gewesen«, dachte sie